Hallo André.
Hallo Peter. Und damit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB-Region Stuttgart. Heute mal wieder mit einer kleinen Aufzeichnung, die wir gemacht haben, bei einer sehr spannenden Veranstaltung. Und zwar eine kulturpolitische Tagung unter dem Titel Kultur für alle, Kultur von allen, anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Kulturgemeinschaft Stuttgart.
Weißt du eigentlich, was der Originalname der Kulturgemeinschaft war, als sie vor 100 Jahren gegründet wurde?
Nee, das wüsste ich nicht. Ich schätze mal, da steckt irgendwas mit Arbeiter oder sowas im Titel.
Ja, ist die zweite Sache, die den Leuten damals immer sehr wichtig war, Volk. Volksbühne Stuttgart war die der Gründungsname. Ist noch nicht das Trivia, was ich mitgebracht habe. Ich glaube deswegen, weil der Gast, den wir praktisch aufgenommen haben, der auf der Tagung geredet hat, erzählt das nämlich, glaube ich, was die Ursprünge der Kulturgemeinschaft sind. Deswegen dachte ich, jetzt muss man nicht vorwegnehmen, zumindest nicht alles davon. Deswegen heute ein anderes Trivia, nämlich es gibt ja einen reichen Fundus der Arbeiterkultur, der eben durch sowas wie die Kulturgemeinschaft entstanden ist, auch gewürdigt und weiterbetrieben werden sollte. Das Grundprinzip damals war eigentlich ähnlich wie heute. Heute heißt das Abo, früher war das Prinzip ganz ähnlich wie bei der Gewerkschaft. Man hat einen bestimmten Anteil seines Lohns gezahlt, 1-2% seines Lohns monatlich hat man abgegeben und hatte dafür dann eben Zugang zur Volksbühne, zum Theater oder eben auch zu Literatur. So sind auch Arbeiterverlage entstanden, zum Beispiel die Büchergilde Gutenberg, die es ja auch heute noch gibt, die ja auch nach einem ähnlichen Prinzip noch arbeitet.
War früher auch mal hier mit im Gewerkschaftshaus drin, bevor es kernsaniert wurde?
Genau. Ich weiß gar nicht, ob das in anderen Städten noch so ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus anderen Regionen, aus anderen Bundesländern, schreibt mal.
Genau, schreibt das gerne in die Kommentare.
Ja, würde mich tatsächlich sehr interessieren, wie eng dann heute noch die Kooperation ist. Und was ich mitgebracht habe, Trivia, ich kann es auch mal als Frage stellen, hast du eine Ahnung, was so die erfolgreichsten Romane oder so ein erfolgreicher Schriftsteller war, der da veröffentlicht hat?
Puh, tja, da erwischst du mich auch so ein bisschen auf den falschen Fuß. Ich bin ja eher so Kulturbanause, könnte man fast sagen. Ich bin ja eher so in der Popkultur beheimatet. Insofern, Peter, sag es mir.
Es könnte dir aber sehr gefallen, also zumindest mir hat es sehr gefallen. Der Kollege hieß B. Traben. Das Totenschiff hat er unter anderem geschrieben. Es gibt eine Verfilmung aus den 70er Jahren. Der taucht ab und zu auf der Arte-Filmothek auf. Mhm. Sehr berühmt ist auch seine erste Verfilmung. Die hat er noch miterlebt, dass er gelebt hat. Die ist aus den 50ern, glaube ich. Der Schatz der Sierra Madre. Und er kündigt so ein bisschen das Genre an, in dem sich B. Traben bewegt hat. Das Genre, was der nämlich mit begründet hat. Und ich glaube auch, er ist der Einzige, der das eigentlich jemals wirklich durchexerziert hat. Das ist das Genre des proletarischen Abenteuerromans. Mhm. Und da muss man ein bisschen drauf stehen. Du und die Zuhörerinnen können sich das vorstellen, einfach wie ein Karl May mit Klassenstandpunkt. Also es erzählt spielt vor allem in Mexiko. Das hängt mit der Biografie von B. Traben zusammen. B. Traben, das kam es im Nachhinein raus, weil das ist offensichtlich ein Pseudonym. Und er hat sich selber immer bedeckt gehalten und es gab dann Journalisten, die sich da auf die Suche gemacht haben. Es gab immer Hinweise, dass er eigentlich ein Deutscher ist, obwohl die Romane aus Mexiko kommen. Einmal relativ deutlicher Hinweis, die Romane wurden angeblich aus dem Spanischen übersetzt, wurden aber nur in Deutschland angeboten und die spanischen Originale gab es irgendwie nicht. Und er kannte sich auffällig gut aus mit deutscher Kultur, was man zum Beispiel im Totenschiff merkt, was dann teilweise auch in Deutschland spielt.
Okay.
Und so kam man eben drauf, dass das also ein Exildeutscher ist und da das in den 20er, 30er Jahren noch nicht so üblich war, kam man dann auch drauf, wer das sein könnte, nämlich ein Gewerkschaftssekretär tatsächlich im ersten Leben.
Spannend.
Der in der Münchner Räterepublik mitgekämpft hat, die ja bekanntlich nicht so gut ausgegangen ist, sondern heißen, die meisten Leute sind vom Erschießungskommando gelandet, so auch er. Und hat das aber überlebt und ist dann eben nach Mexiko abgehauen und hat dann dort eben diese Romane geschrieben. Und genau, also der Fall selber relativ abgefahren, weil die Romane eben so erfolgreich waren. Dieser Schatz der Sierra Madre ist wirklich eine Hollywood-Produktion. Großer Film gewesen in den 50ern, glaube ich. Und die Romane selber ganz, ganz toll, weil er ein schönes Auge hat für die Ausbeutung der Indigenen. Man muss dazu sagen, um dann auch das Trivia nicht überzustrapazieren und die Fresse zu halten. Man muss dazu sagen, er hat, glaube ich, nicht ganz zu Unrecht den Ruf, die das Motiv des edlen Wilden ab und zu bedienen.
Ja, das ist ja immer noch sehr beliebt.
Das ist immer noch sehr beliebt und das es gibt so Momente, ich finde aber, für das, dass dieser Roman 100 Jahre alt ist, arbeitet er sehr gut raus, was zum Beispiel die Rolle der Religion, also der katholischen Religion bei den Indigenen ist. Und da ist wenig übrig für eine Glorifizierung von deren Kultur, sondern schon ein sehr wacher Blick darauf, wie sie halt auch nicht nur von außen unterdrückt werden, sondern sich durchaus auch in ihren eigenen Gesellschaften eine Menge verkehrte Gedanken machen.
Danke, Peter. Das war wieder sehr interessant. Also fand ich sehr spannend. Es ist ja manchmal doch überraschend, wo Werke dann doch so herkommen. Und alle Trekkies wissen ja auch, Shakespeare liest man am besten im klingonischen Original.
Auf jeden Fall.
So, jetzt kommen wir aber gleich zu unserer Aufzeichnung. Und zwar ist das der Impulsvortrag von Stefan Körzel, Mitglied im geschäftsführenden Bundesvorstand beim DGB. Der war dabei und hat einen Impulsvortrag gehalten unter dem Titel Wert der Kunst für die Gesellschaft, beziehungsweise die Kunst, von der Kunst zu leben. Und ich glaube, der ist wirklich sehr interessant geworden. Auch sonst war die Tagung, glaube ich, für die Teilnehmenden sehr spannend. Ich war zu dem Zeitpunkt leider gerade im Urlaub, also in Anführungszeichen leider. Deswegen war ich nicht dabei. Peter, du musstest deswegen dann am Nachmittag auch noch einen Workshop alleine machen.
Den wollten wir ursprünglich mal zusammen machen. Wir haben ihn aber hier im Keller gemacht. Also sozusagen,
sehr gut.
Du kannst dir vorstellen, hier waren die Leute aufgebaut. Das war auch sehr nett.
Großartig.
Unter anderem Grüße raus an Jörg und Bernhard. Bernhard, unser ehemaliger Chef, damals noch DGB-Region Nordwürttemberg. Ich erwähne das deswegen, dass er beim Workshop mit dabei war. Einmal, weil er Vorsitzender der Kulturgemeinschaft ist. Also da sieht man wieder den Zusammenhang der Kulturgemeinschaft und Gewerkschaft bis heute. Mhm. Aber auch, weil er tatsächlich das Gründungsmitglied des Freien Radios für Stuttgart ist und damals das Arbeitsweltradio auch initiiert hat hier. Also sozusagen in dessen Fußstapfen eigentlich heute hier der Arbeitswelt-Podcast steht, wenn auch natürlich technisch jetzt auf einer anderen Art und Weise das Ganze produziert wird.
Ja, genau. Also Peters Workshop, also der Workshop, den wir eigentlich zusammen machen wollten, aber der am Ende Peters Workshop war, hatte den Titel YouTube und Co. zwischen politischer Ästhetik und Ästhetisierung der Politik. Es gab aber auch noch Workshops zum Thema Graffiti, zum Thema Poesie, zum Thema mit Holz arbeiten. Also es wurde auch sehr viel praktisch da gemacht. Es gab auch was zum Thema Musik. Also ich glaube, das war wirklich eine sehr spannende und vielfältige Veranstaltung letzten Endes. Und die zeigt ja eben auch, wie vielfältig Kultur nicht nur jetzt halt im Sinne der Arbeiterkultur ist, sondern auch insgesamt hier tatsächlich aufgestellt ist. Insofern lohnt sich doch immer mal wieder auch bei uns nachzuschauen, was so an Terminen dann steht.
Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch interessiert, was hinter dem kryptischen Titel steht, weil dann können wir ja mal eine Sendung machen zu dem Thema. Ich habe es ja schon so schöne Inhalte vorbereitet. Es geht so ein bisschen um Medientheorie, also vor allem Brecht und Walter Benjamin und die Frage, wo sich da sozusagen das Arbeitsweltradio einsortiert, wenn man so vermessen sein will, seine eigene Arbeit da zwischen diesen Namen irgendwie zu platzieren. Und genau, wenn euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare. Wenn wir keine Kommentare haben, spare ich mir den Quatsch wieder auszupacken. Aber es ist natürlich immer eine nette Gelegenheit, wenn man es schon vorbereitet hat, dann könnte man es tatsächlich in dem Rahmen, kann man es überlegen.
Vielleicht machen wir das auch ab, selbst wenn es euch nicht interessiert. Ja, dann interessiert es uns. Und dann interessiert es auch wieder euch. Und so schließt sich dann der Kreis. Aber so viel dann halt zum heutigen Intro. Wir gehen jetzt gleich noch in die Öffnungsmelodie. Und dann kommt der Impulsvortrag von Stefan Körzel, Wert der Kunst für die Gesellschaft bzw. die Kunst von der Kunst zu leben.
Arbeitswelt-Podcast. Arbeit anders machen.
Meine Damen und Herren, lieber Bernhard, lieber Kai, liebe Julia, Paul Wegehaupt, erstmal herzlichen Dank, dass ich eingeladen worden bin heute hier in Stuttgart zu diesem 100-jährigen Jubiläum, muss man ja sagen, sprechen zu dürfen. Und mir wurde gleich eine Mammutaufgabe aufgelegt, nämlich ich soll reden vom Wert der Kunst für die Gesellschaft und damit nicht genug, um die Kunst von der Kunst zu leben. Das ist ja ein Thema, was gerade unter, ja Bernd, du lachst. Ja, Bernd, ich muss dir das gleich vorab sagen. Ich freue mich so, dass ich dich wiedersehe. Du hast mich nicht erkannt, aber du hast dich ja nicht verändert in den letzten 40 Jahren. Ich bin schon durch einige Städte in der Bundesrepublik Deutschland hinter dir hergelaufen und habe tolle Lieder mit dir gesungen. Das hat sich bei mir auch scheiße angehört, aber du warst vorne mit der Gitarre. Da war das richtig gut. Und wir haben viele tolle Aktionen zusammen gemacht. Da kann man nachher noch mal kurz drüber reden. Bei der IG Metall und bei der Druck und Papier, da warst du ja besonders aktiv. in Arbeitskämpfen und bei betrieblichen Auseinandersetzungen. Ich freue mich sehr, dass ich dich wieder sehe. Und ich werde auch gleich noch über jemanden reden, den du auch gut kennst, der mich auch sehr geprägt hat, was Gewerkschaft und Kunst miteinander zu tun haben. Aber das nur am Rande. Fangen wir mit dem wahren, schönen und guten an, meine Damen und Herren. Ich gratuliere erstmal der Kulturgemeinschaft. Herzlichen Glückwunsch zum 100-jährigen Bestehen. Und wer 100 wird, wird auch 200. Und die Kultur wird immer neue Themen finden. Und es ist auch wichtig, dass die Kultur immer neue Themen findet. Und deshalb auch der Kulturverein auch entsprechend die Kulturgemeinschaft weiterlebt. Und der Anspruch Kultur für alle ist heute so richtig wie vor 100 Jahren. Denn heute hat er eine andere Bedeutung, dazu aber später mehr. Im Gründungsjahr 1924, das Gründungsjahr war ein starkes Kulturjahr. In Wien wurde die Operette Gräfin Maritia uraufgeführt, der Zauberberg von Thomas Mann erscheint, in Berlin, und in Berlin gründen britische Künstler die Rote Gruppe unter George Gross als Vorsitzenden und John Hartfield als Sekretär. Aber der Blick in die Annalen zeigt auch, Kultur und Politik lassen sich nicht trennen. In Dresden wird das pazifistische Stück Hinkemann von Ernst Toller aufgeführt. Der Autor sitzt zu dieser Zeit übrigens noch in Festungshaft wegen seiner Beteiligung an der Münchner Räterepublik. Das Stück hat er in der Zelle geschrieben. Die Nationalsozialisten störten damals schon die Aufführung von Hinkemann erheblich. Weitere Aufführungen in Wien und Berlin mussten unter Polizeischutz aufgeführt werden. Und in Bayreuth fanden damals 1924 die ersten Wagner-Festspiele nach dem Ersten Weltkrieg statt. Festspielleiter Siegfried Wagner nimmt offiziell und sehr schnell Partei für die völkische Rechte und sorgt damit im Kulturbetrieb für Aufruhr. In diesem politisch-kulturellen Klima wird im Südwesten des Landes die Stuttgarter Volksbühne gegründet. Ich möchte hier nicht die berühmten Eulen nach Athen tragen. Lasst mich aber kurz daran erinnern, welcher langer Weg von 1924 schon heute und vor den damals Aktiven lag. Erst 70 Jahre zuvor war der preußische Kulturminister Karl Otto von Raumer noch überzeugt, Zitat, das Volk darf nicht weiter unterrichtet werden, als es zu seiner Arbeit passt. Zitat Ende. Ja, das muss man wissen. Das Jugendarbeitsschutzgesetz ist ja auch nicht eingeführt worden, um Kinder zu schützen, sondern das Jugendarbeitsschutz ist mal eingeführt worden, weil man Soldaten brauchte. Und dann hat es nichts gebracht, dass man die vorher in den Betrieben, in den Webereien schon verschlissen hat. Dann konnten sie anschließend an der Front nicht dienen. Das wissen die wenigsten, aber das ist die Geschichte des Jugendarbeitsschutzgesetzes. Aber weiter, entsprechend stark war die entstehende Arbeiterbewegung durch das Streben nach Bildung und Kultur geprägt. Aber erstmals mussten die Voraussetzungen erkämpft werden, nämlich bessere Arbeits- und Lebensbedingungen. Und wer sich das mal anschauen will, der fährt in Baden-Württemberg nach Mannheim in das Technoseum und kann mal sehen, unter welchen menschenunwürdigen Bedingungen damals in den Arbeiterfamilien gelebt wurde. Dort habe ich zum Beispiel kennengelernt, den Satz, den es bei mir zu Hause auch gab, in meinem Elternhaus, ich habe dir das Bett schon mal angewärmt. Das hieß, es war Schichtwechsel, weil es gab nur zwei Lebensbereiche, Arbeiten und Schlafen. Und wenn der eine von der Schicht gekommen ist, hatte der vorher drin gelegen hatte, ihm das Bett schon warm gemacht. Daher kommt dieser Ausdruck. Man kann sich das in Mannheim sehr eindrucksvoll anschauen. Der Bergmann, Autor und Kollege Walter Köpping, Jahrgang 1923, hat es in seinen Thesen zur Arbeiterkultur treffend beschrieben. Das Streben nach dem 8-Stunden-Tag gab den arbeitenden Menschen die Hoffnung, aus der Zweiteilung des Lebens von Arbeit und Schlaf die Dreiteilung des Lebens machen. Arbeit, Schlaf und freie Zeit waren auf einmal standen im Mittelpunkt der Diskussion. Erst mit freier Zeit konnte der Gedanke entstehen, wie muss man sie eigentlich und wie kann man sie verbringen? Darüber gingen die Meinungen in der Arbeiterbewegung übrigens damals weit auseinander. Sollte die Arbeiterschaft eine proletarische, revolutionäre Gegenkultur zur bürgerlichen Kultur schaffen? Oder brauchten die Arbeiterinnen und Arbeiter nur ein bisschen Nachhilfe, um die Hochkultur verstehen und aufnehmen zu können? Ungeachtet dieser Gegensätze konnte die aufstrebende Volksbühnenbewegung auf diesen Errungenschaften aufbauen. Am 8. August 1890 gründete ein Steinbildhauer, zwei Buchhändler und der Schriftsteller Bruno Wille die Freie Volksbühne Berlin. Sie organisierten professionell besetzte, geschlossene Veranstaltungen und die geschlossene Vorstellung und hielten den Eintritt so niedrig, dass ein Arbeiter ihn sich auch leisten konnte. 50 Pfennig an einem arbeitsfreien Sonntag. Wille war überzeugt, Zitat, die Kunst soll dem Volke gehören, nicht aber Privilegium eines Teils der Bevölkerung einer Gesellschaftsklasse sein. Zitat Ende. Zunächst scheiterten alle Versuche, auf außerhalb Berlins Volksbühnen zu gründen, an der Zensur des Kaiserreichs. Nach dem Ersten Weltkrieg kam es dann unter den neuen politischen Verhältnissen in Deutschland zu einer flächendeckenden Volksbühnenbewegung. Sie konnte nun den zweiten Schritt gehen und den selbstgewählten Auftrag Kultur für alle in die Tat umsetzen. Noch immer stellten Geldmangel und die Schrottung, das Problem ist heute auch, da muss man gar nicht drüber reden, oder ich mache es ja wahrscheinlich nachher drüber, noch immer stellten Geldmangel und die Scheu vor dem ungewohnten Kulturraum Theater für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Hürden dar. Doch die Bewegung wurde durch den Aufstieg der Nationalsozialisten je gestoppt. 1933 zwangen sie die Volksbühnen, sich der deutschen Bühne anzuschließen. Zitat, grundsätzlich für die Erneuerung des Theaters im Geiste der nationalen Erhebung tätig zu sein. Zitat Ende. Kulturen aller Sparten wurden zum Propagandainstrument der Nazis, allen voran die Filmproduktion, wie wir alle wissen, wohin, und wir alle wissen, wohin wir das, wo dahin das geführt hat. Und ich sage ganz deutlich, wir, und Kai hat es dankenswerterweise auch gesagt, wir als Gewerkschaft werden alles dafür tun, dass wir nicht wieder dahin kommen, wo wir mal waren. Wir haben aus unserer Geschichte gelernt. Nach dem Kampf um die arbeitsfreie Zeit und der Organisation passender Kulturangebote konnte nur wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg kulturpolitisch der nächste Schritt getan werden, nämlich Verantwortung für ein Kulturprojekt zu übernehmen, und damit betritt der Deutsche Gewerkschaftsbund die Bühne. Die Entstehungsgeschichte der Ruhrfestspiele Recklinghausen hätte selbst ChatGPT nicht besser erfinden können. Im sogenannten Hungerwinter 1946-47 machten sich Hamburger Theaterschaffende, weil die Theater drohten einzufrieren, die Technik drohte einzufrieren und die Zuschauerräume konnten nicht beheizt werden, mit LKWs auf dem Weg in das Ruhrgebiet, weil da gab es ja Kohle. Und als sich auf der Autobahn auf einmal der Nebel lichtete, wurde in Recklinghausen der Förderturm der Zeche August Victoria gesehen, die König Ludwig gesehen. Das sind die Hamburger Theaterschaffenden unter Anleitung von Burmeister, nicht ein Vorgänger von dir, von Otto Burmeister, dem Theaterschaffenden in Hamburg, zu den Bergleuten gegangen und haben gefragt, ob sie für sie Kohle fördern würden, um die Hamburger Theater in Betrieb zu halten. Und die Bergleute haben Extraschichten gemacht, an den britischen Besatzungstruppen vorbei, illegal Kohle auf die LKWs verladen, die dann nach Hamburg verbracht wurde, damit die Theater geheizt werden konnten und dort im Winter auch Theater gespielt werden konnten. Die wahnwitzige Aktion war gelungen. Zum Dank kommen im Sommer 1947 die Hamburger Künstlerinnen und Künstler nach Recklinghausen. Der Hamburger Senat bezahlt das Gastspiel, die Stadt und die Zeche organisieren es. Die Künstlerinnen und Künstler werden privat untergebracht und auf der Zeche werden sie mit Erbsensuppe verpflegt. Eröffnet wird das erste Gastspiel mit dem Stück Figaros Hochzeit. Die Resonanz ist so groß und Hamburgs damaliger Bürgermeister Max Brauer schlägt vor, die Gastspiele in Zukunft auch fortzusetzen. Und Otto Burmeister trägt diese Bitte an Hans Böckler, damals frisch gebackener DGB-Vorsitzender in der britischen Besatzungszone und sagt, das müssen wir machen. Der DGB soll die Ruhrfestspiele zusammen mit der Stadt Recklinghausen organisieren. Böckler braucht übrigens nur eine halbe Stunde, um mit allen Vorsitzenden, fragt man sich, wie das geht, heute dauert das manchmal länger, aus eigener Erfahrung sagen, eine halbe Stunde alle Vorsitzenden in der britischen Besatzungszone davon zu überzeugen, dass dieses Projekt gemeinsam auf den Weg gebracht wird. Bis heute ist es ein großer Verdienst von Otto Burmeister, die DGB-Führung überzeugt zu haben und künftig die Rolle zu übernehmen, gemeinsam mit der Stadt Recklinghausen die Ruhrfestspiele zu veranstalten. Und das hält bis heute. Und da aus diesem Mythos heraus ist folgender Satz geprägt worden, der heute noch im Ruhrgebiet eine wichtige Rolle spielt. Kohle für Kunst, Kunst für Kohle. Und ich will Ihnen und euch sagen, meine Damen und Herren, wie sehr wir das gemerkt haben, wie dieser solidarische Gedanke heute noch eine Rolle spielt. Als wir im Frühjahr 2020 die Ruhrfestspiele absagen mussten, weil wir einen Lockdown in der Bundesrepublik Deutschland haben, hatten wir schon über 40% der Karten verkauft. Und so gut wie keiner derjenigen, der die Karten verkauft hat, hat anschließend gesagt, ich will mein Geld zurück. Das Geld ist bei den Ruhrfestspielen verblieben. Wir konnten somit auch den Künstlerinnen und Künstlern, denen wir kurzfristig kündigen mussten, die ja auch aus dem Ausland kamen, bezahlen. Und das zeigt nochmal, welche tiefe Verwurzelung diese Ruhrfestspiele auch nach wie vor nicht nur in der Stadt, sondern auch bei den Menschen hat. Und man muss sich noch eins vorstellen. 36% der Karten der Ruhrfestspiele Recklinghausen werden durch Betriebsräte und Personalräte zu einem Sonderpreis für Gewerkschaftsmitglieder in Betrieben und Verwaltungen verkauft. Das sieht man am Publikum. Bernd, du warst schon da. Dieses Jahr ist mit Charlie Hübner Hamlet gespielt worden. Da sitzen dann Leute, die, da ist man der Meinung, die sitzen im Schauspiel in Berlin und machen sich zu einer Gala zurecht. Und daneben sitzt ein Kollege, der es gerade noch aus der Dusche geschafft hat, weil er von Schicht kommt, weil er unbedingt dieses Stück sehen will, in einem T-Shirt. Und das merkt man und das ist etwas sehr Schönes. Und unter dem jetzigen Intendanten Olaf Kröck sind die Festspiele wieder politischer geworden. Sie sind vielfältig und international. Sie sorgen für Überraschungen und sind manchmal auch, das muss man sagen, eine Zumutung. Auch das ist im Übrigen eine wichtige Funktion der Kultur. Ja, das ist so. Ich muss mich dauernd einiges gewöhnen. Auf den Kampf für Freiheit, Freizeit und die Entstehung einer gesellschaftlichen Bewegung für das Kulturerlebnis sollte der nächste Schritt folgen. Arbeiterinnen und Arbeiter machen Kultur. Die Dortmunder Gruppe 61 entstand, ihre Mitglieder verstanden sich als Arbeiterschriftsteller. Von den 28 Autoren der Gruppe 61 waren 21 Lohnarbeiter. Entgegen dem Trend der neuen Innerlichkeit sollten die Mitglieder der Gruppe Literatur erschaffen, die sozialkritisch und gut verständlich war. In Hamburg gehörte 1968 auch ein 26-jähriger junger Mann zu den Arbeiterschriftstellern. Sein Name ist Günter Wallraff. Und später engagierte er sich im Umkreis des Arbeitskreises, Werkkreises Literatur der Arbeitswelt. Und jeder, der in den 80er Jahren in Sprunghöfen ausgebildet worden ist als junger Funktionär, weiß, dass man dann die Bücher von Günter Wallraff ganz unten, als er bei ThyssenKrupp gearbeitet hat, oder der Mann, der bei Bild Hans Esser war. Die waren im Buchpaket drin, weil die dann auch prägend waren. Ich habe sie heute immer noch. Heute ist Günter Wallraff übrigens nur wohl der wohl bekannteste deutsche Journalist, Schriftsteller und Aktivist, wenn es um die Darstellung der Situation um die Arbeitenden geht, eines der Ziele der Werkkreise. Aber es ist nicht so, dass es gar nicht mehr gibt. Ich mache gerne Werbung, weil ich das Buch einfach faszinierend finde. Sascha Lüppe hat ein Buch geschrieben, das heißt Ganz unten im System, das ist vor einem halben Jahr rausgekommen, wo er mit drei Arbeitsszenarien, also er schreibt nicht von oben herab, sondern er schreibt das, was die Menschen ihm erzählen. Nämlich einmal die auf dem Bau, die Subunternehmer sind und die Eisenflechter, wie es denen geht, wie sie betrogen werden, wie sie in Deutschland leben. Einmal an der Hand der Logistikindustrie, wie geht es den Lkw-Fahrern, die unsere Güter von Tag zu Tag von A nach Z bringen. Und als drittes schreibt ihr über den sogenannten Fettfleck. Das musste ich auch lernen. Das ist die Region um Reda-Wiedenbrück. Das sind da, wo die großen Schlachthöfe von Tönnes sind. Wie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dort behandelt werden. Und ich kann das Buch nur empfehlen. Oder von Julia Friedrichs Working Class, wo unter anderem die Geschichte aufgearbeitet wird von Beschäftigten in Musikschulen, die selbstständig sind. Hier aus Baden-Württemberg erzählt eine Familie, wo zwei, sowohl der Vater und die Mutter als Musiklehrer an Musikschulen arbeiten, als Freie, und wie sie sich durchs Leben schlagen müssen während der Corona-Zeit, weil über Nacht ihre Aufträge weggebrochen worden sind. Und Julia Friedrichs hat jeweils die, über die sie geschrieben hat, über ein Jahr lang begleitet, um dieses Buch auch schreiben zu können. Ähnliche Entwicklung gab es aber auch in anderen Kulturzweigen, in der Grafik etwa. Dazu muss ich was sagen. Bernd, als ich gesehen habe, dass du hier auf dem, der Verantwortliche und der Vorsitzende des Kulturkreises HP oder HAB Grieshaber hat 1978, das war meine erste Maikundgebung als aktiver Teilnehmer, jetzt weiß man ungefähr, wie alt ich bin, es hängt hier auch im Flur, habe ich gesehen, nämlich das erste Mai-Plakat gestaltet, Recht auf Arbeit und Recht auf Kultur. Und die sind, ich will das hier für die Literatur stellvertretend machen. Meine Damen und Herren, diese Ideen lebten auch in der IG Metall und sie hat mich in den jungen Jahren zur Kultur gebracht. Jetzt komme ich dazu zu einem Bekannten, den du auch kennst, Bernd. Ich machte eine Ausbildung als Maschinenschlosser, trat am ersten Tag meiner Ausbildung in die IG Metall ein und besuchte eine große Anzahl von Seminaren. Und dort lernte ich die Methode des unsichtbaren Theaters. Nach Augusto Boal, oder du hast von Agit Prop gesprochen, hier in Stuttgart aus den 1930er Jahren kennen. Dabei werden Theaterszenen von Schauspielerinnen und Schauspielern in der Öffentlichkeit gespielt, ohne dass die Passantinnen und Passanten darum wissen, dass es sich um Theater handelt, was dort gerade passiert. Das zufällige Publikum erfährt es nicht, dass es eine Inszenierung ist. Ziel ist es, auf gesellschaftliche Hierarchien und Probleme hinzuweisen. Und der damalige Teamer war, der das mit uns gemacht hat, einer Klubbe. Und wir haben das gespielt bei McDonald's in Wuppertal. Das war ein Hochfest eines Seminarerlebnisses, weil wir eine Szene gespielt haben, in dem ein Teilnehmer, der sehr lange Haare hatte, immer mit Latzhosen rumlief, wie man in den 1980er Jahren rumgelaufen ist, der ist in einen McDonald's reingegangen, wo vorher ein schickes Pärchen saß, die auch von unserem Seminar waren, die gegessen haben, haben aber ihren Tisch nicht abgeräumt und hatten Essensreste auf dem Tisch. Und derjenige, der den Wohnungslosen gespielt hat, guckte immer durch das Schaufenster von dem McDonald's und sah, dass die aufstanden und haben ihr Essen stehen lassen und setzte sich an den Tisch und aß denen ihre beiden Tabletts leer, wo aber noch jemand von uns saß, der sich tierisch darüber aufgeregt hat, dass da einfach einer von der Straße reinkommen kann und kann die Tabletts leer essen. Das führte zu einer lauten Debatte, in der sich auf einmal der Geschäftsführer von McDonald's einschaltete. Und wir konnten auf Wohnungslosigkeit hinweisen. Und als dann jemand dem Wohnungslosen, der das spielte, 2 Mark in die Hand drückte und sagte, dann kauft ihr da vorne selber einen Burger, hat der Geschäftsführer dem die Hand aufgerissen und hat ihm die 2 Mark entnommen. Und dann kam er zu den Arbeitsbedingungen zu McDonald's. Und ich kann Ihnen sagen, das war eine muntere Debatte. Die Schauspieler haben sich dann langsam, die das gespielt haben, wir sind ja keine Schauspieler, die haben sich zurückgezogen. Und in diesem McDonald's ging es die nächste halbe Stunde richtig rum, weil da saßen von uns überall noch Stichwortgeber dazwischen. Und auf einmal war die Problematik, warum hat jemand nicht genug zu essen in einem solchen reichen Land und wie sind die Arbeitsbedingungen bei McDonald's, wurden mitten in dem McDonald's-Laden diskutiert. Das ist ein Erlebnis, was ich nie vergessen werde und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auf einmal gemerkt, was politisches Theater für eine Wirkmacht hat, um gesellschaftliche Themen auch aufzugreifen. Längst lässt sich die Geschichte der gewerkschaftlichen Kultur nicht mehr als eindeutiges Voranschreiten erzählen. Die gesellschaftlichen und kulturellen Milieus sind bis ins Detail ausdifferenziert. Der Zugang zur Kultur und der Selbstverwirklichung in der Kultur sind auf den ersten Blick kein Problem mehr. Im Gegenteil, Social Media sorgen für ein Überangebot, das jederzeit und überall abrufbar ist. Trotzdem ist es ökonomisch wie kulturell ein großer Unterschied, ob ein Kind in einer Akademikerfamilie geboren wird oder in einem Haushalt groß wird, wo die Eltern Bürgergeld beziehen. Als Gewerkschaften müssen wir auch über die Bedingungen sprechen, unter denen Kulturschaffende in unserer Gesellschaft tätig sind. Ungefähr 1,2 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland in der Kultur- und Kreativbranche. Etwa 500.000 davon sind selbstständig. Das sind mehr als 40% und deutlich mehr als gesamtwirtschaftlich. Das sind es nämlich nur ca. 10%. Laut einer Verdi-Umfrage haben Kulturschaffende vor Corona im Mittel 26.000 Euro im Jahr verdient. Wobei die Theaterbranche mit 35.000 Euro vorne liegt, die bildende Kunst mit 13.500 Euro ganz hinten. Während der Pandemie sank das mittlere Jahreseinkommen noch einmal um fast ein Viertel auf 20.000 Euro pro Jahr ab. Verdi hat ein Basishonorarmodell entwickelt, das für jede selbstständige Arbeit gelten soll, die durch öffentliche Kulturförderung finanziert wird. Als Grundlage dient hier der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Auf der Webseite von Verdi können Kulturschaffende ihr Honorar berechnen. Dabei werden reale Arbeitszeiten und eine unternehmerische Kalkulation zugrunde gelegt. Seit zwei Monaten gelten nun auch Honoraruntergrenzen in der Bundesförderung, in der Bundeskulturförderung, sofern der Finanzierungsanteil des Bundes über 50% liegt. Die Verdi-Basishonorare gelten als spartenübergreifender Maßstab für dieses Modell. Noch wissen wir nicht, welche Breitenwirkung es entfalten wird, aber diese Reform macht die ökonomische Situation vieler Kulturschaffender deutlich und zeigt, dass es Lösungen geben kann. Der arme Poet muss es nicht für immer, und natürlich die Poetin, muss es nicht für immer bleiben. Bei den eben genannten Einkommen ist es nicht verwunderlich, dass die Altersvorsorge, insbesondere für Solo-Selbstständige, zu kurz kommt. Kurzfristig müssen wir dafür sorgen, dass Selbstständige ihrem Einkommen entsprechend in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden. Noch immer ist das vorgeschriebene Mindesteinkommen für viele nicht so hoch, um sich gesetzlich versichern zu können. Mittelfristig brauchen wir ein gemeinsames, umlagenfinanziertes System, in das alle einbezahlen. Neben vielen anderen Vorteilen entfielen so die komplizierten Übergänge zwischen Beschäftigung und freiberufliche Tätigkeit, die für viele Kulturschaffende Alltag sind. Und die Aufgaben der Gewerkschaften liegen also hinter der Bühne, auf der Bühne und vor der Bühne, um einmal im Bild zu bleiben. Hinter der Bühne arbeitet auch die Themis-Beratungsstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt für Menschen aus der Medien- und Kulturbranche. Verdi gehörte vor 6 Jahren zu den Gründungsmitgliedern von Themis. Heute gilt das Angebot als Leuchtturmprojekt. In der Politik wird immer weiter intensiv über die Ausweitung auf andere Branchen diskutiert. Und vielleicht noch dazu, Verdi hat das sogenannte Haus der Selbstständigen, weil ja immer gesagt wird, die Gewerkschaften kümmern sich nur um die abhängigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Nein, in Verdi organisieren sich mittlerweile über 30.000 Menschen, die als freie Künstlerinnen, als Musikschullehrerin und andere arbeiten, und Verdi vertritt sie auch in Rechtsfragen. Auf der Bühne sind natürlich die Rohfestspiele, aber wir setzen auch andere kulturpolitische Akzente. Im Fall des dokumentarischen Theaterstücks Entnau Hanau hat es sogar ihren Anfang in Recklinghausen genommen. Dort wurde es gefördert und uraufgeführt. Das Stück arbeitet das Geschehen in der Nacht des 19. Februar 2020 munitions auf, in der ein rechtsextremer Attentäter in Hanau 9 Menschen ermordete. Die Handlung wird aus der Perspektive der Opfer geschildert, die nach vielen Fehlern fragen, die vor, während und nach dem Anschlag von der Polizei, Verwaltung, Politik und Medien gemacht wurden. Vielleicht mal eine kleine Randnotiz. Der Vater des Attentäters lebt immer noch in Hanau. Der sollte in dieser Woche vor Gericht erscheinen, weil er die Überlebenden der Opfer nach wie vor belästigt. Und man wird ihm nicht Herr. Er stellt sich bei denen vors Küchenfenster, beschimpft die Überlebenden und erzählt Lügengeschichten, beantragt auch die Waffen seines Sohnes zurück. So aktuell ist Hanau noch heute. Und zusammen mit dem Berliner Gorki-Theater hat der DGB das Stück zum 4. Gedenktag des Anschlags im Februar diesen Jahres nach Berlin geholt. Und dort haben wir mit Seyd Edris Hashemi einen der Überlebenden in Hanau, der seinen Bruder verloren hat, zu den diskutiert und wir haben ihn auch zu den Bundesfeierlichkeiten zum 75. Jubiläum des Grundgesetzes eingeladen nach Berlin. Dort hat er zusammen mit Jasmin Fahimi über sein erschienenes Buch an dem Tag, an dem ich sterben sollte, gesprochen. Wir machen auch Übergriffe von rechts auf das Kulturleben zum Thema und werden es auch in dem nächsten Jahr in Chemnitz tun, im Rahmen unserer Kulturhauptstadtaktivitäten. Und vor wenigen Wochen sind wir eine Partnerschaft mit dem Bund Deutscher Volksbühnen eingegangen, die einen neuen Volksbühnenpreis für Theaterliteratur ausschreibt. Der Preis wird im nächsten Jahr im Rahmen der Ruhrfestspiele Recklinghausen vergeben. Die Uraufführung des Stücks wird dann im Grillo-Theater in Essen realisiert werden. Ich möchte es bei diesen Beispielen unserer kulturpolitischen Aktivität belassen, deren Bandbreite und Perspektive hoffentlich klar geworden ist. Mehr geht immer. Das will ich ausdrücklich sagen. Wir enden vor der Bühne beim Publikum. Wie gesagt, der Anspruch Kultur für alle ist heute so aktuell wie vor 100 Jahren. Ihn zu erfüllen ist aber heute deutlich schwerer geworden. Der Besuch der sogenannter hochkultureller Veranstaltungen ist seit Jahren rückläufig. 19% der in Deutschland lebenden Menschen gehen einmal im Jahr ins Ballett oder in die Oper. 30% ins Theater, etwa die Hälfte der Bevölkerung dürfte keines der öffentlich subventionierten Kulturangebote nutzen. Diese gesellschaftliche Entwicklung kann die Kulturgemeinschaft weder aufhalten noch drehen. Aber die Audience Development Forschung, also die Suche nach Möglichkeiten, neue Publikumsgruppen anzusprechen, zeigt interessante Ansätze. Zum Beispiel sollten Kultureinrichtungen ihre Ziele interner Strukturen und ihre Problematik überdenken, wenn sie neues Publikum erreichen wollen. Sie sollten Alltagsorte zu Spielorten machen. Ich habe das erlebt, das Stück Istanbul, ich weiß nicht, wer davon schon mal gehört hat, da ist über die Einwanderungsgeschichte umgekehrt, als wenn die Deutschen in die Türkei eingewandert wären. Wir müssten die türkische Sprache lernen, müssten das türkische Essen genießen und weiß ich was. Das haben wir in Recklinghausen Süd gespielt und haben das verbunden, jede Aufführung anschließend mit einem Fastenbrechen. Das war ein komplett anderes Publikum. Da haben wir auch die migrantischen Kolleginnen und Kollegen erreicht mit ihren Familien, die dann immer gesagt haben, genau so war es. Ich saß neben einem türkischen Kollegen, der zweimal in dem Stück war und dann immer schon die Gags vorher erzählt hat. Die musste man den Mund verbiegen. Aber er hat immer gesagt zu seiner Frau, genau so war es, als wir hierher gekommen sind. Und ich finde, das ist eine gute Überlegung zu gucken, ob man nicht dahin geht, wo man die Menschen auch direkt vor Ort erreicht. Und man muss natürlich stärker mit zivilgesellschaftlichen Gruppen kooperieren und einfacher und zugänglicher kommunizieren. Insgesamt geht es daran, vor allem junge Menschen zu zeigen, dass das Theater relevant für die alltägliche Lebenswelt sein kann. Als Gewerkschafter wünsche ich mir, dass die Arbeitswelt der Literatur, Musik, bildende und darstellende Kunst wieder mehr Platz bekommt. Arbeit, in welcher Form auch immer, hat viel mit unserem Leben zu tun. Sie hat Einfluss auf die Art und Weise, wie wir leben, wie wir die Welt sehen, welchen Ansatz und welche Darstellungsform der Künstler oder die Künstlerin wählt. Das bleibt natürlich der Kunstfreiheit überlassen. Das soll es erstmal von mir gewesen sein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussionsrunde. Glück auf!
Arbeitswelt Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion Peter Schad und André Fricke.